Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Hallo, hallo. Ich laufe da. Hier weg.
Ja, wohin denn?
Ja, ich zerlaufe. Ich zerfließe hier. Obwohl heute ja nicht ganz so schlimm ist wie gestern, aber...
Ja, es kommt ja wieder. Am Sonntag kommt es ja wieder zurück.
Ja, ja, hier kleine Anekdote. Gestern war ja der heißeste Tag bis jetzt. Es war ja wirklich affig, also sehr warm gestern. Und wir haben gestern Abend nur kurz gegrillt. Und das fand ich ja schon ziemlich anstrengend, an dem Grill zu stehen. Und dann, wie gesagt, bei den Temperaturen fand ich ziemlich anstrengend. Aber ich war eben noch mal kurz bei uns am Einkaufsmarkt, habe da noch was geholt. Und da stand heute der Hähnchenwagen, also dieser Grillwagen. Und als ich da vorbeigegangen bin, der Mann, der da drin stand, der sah schon ziemlich, oder er sah eigentlich noch recht frisch aus, ja, aber er hatte ein weißes Hemd an, das war natürlich durchgespitzt, ja, und mir kam da eine Temperatur entgegen. Ich habe dann auch nur gesagt, ich fand es gestern Abend, ja, am eigenen Grill schon ziemlich heftig, aber vor dieser Grillwand stehen mit dem, oh nee, übel.
Ja, das sind auch Berufe, die bei diesem Wetter wirklich menschenunwürdig sind. Also das ist der Wahnsinn.
Ich hatte ja noch gedacht, vielleicht ist dann hitzefrei oder er steht heute gar nicht da, aber er stand wirklich da und ich so, um Gottes Willen. Ja. Okay, aber man muss halt seine Kohle verdienen irgendwie. Ja,
ja, aber die Frage ist ja, wer bei diesem Wetter noch so ein heißes Grillhähnchen isst. Also da muss es ja dementsprechend auch Kundschaft für geben.
Ne? Ich habe auch gestern am Grill gestanden und habe Gegrilltes gegessen. Also ob da jetzt ein halbes Hähnchen oder dein Zeug zum Grill ist eigentlich egal. Alle würde ich jetzt mal sagen.
Stimmt auch wieder.
Ja, und so eine schöne, knackige, frisch gegrillte Bratwurst oder ein Stück Fleisch.
Fleisch ist mein Gemüse, so heißt es doch.
Ja, genau, so heißt das. Ja, ja. Wobei, wir hatten ja gestern Salat noch dazu. Also ganz, ganz nur irgendwie geht ja auch nicht. Außer was Frisches bei dem Wetter.
So unnötige Beilagen, ja, ja. Ja. Und ich würde sagen, wo wir gerade bei Beilagen sind, könnten wir doch mal ein Dankeschön an die Firma Rademacher schicken. Die unterstützen nämlich uns auch heute wieder, unseren kleinen Podcast. Und da gab es so zwei Hörerfragen, die ich gerne mal beantworten möchte, die wahrscheinlich auch für die breite Masse interessant sein könnte. Wie denn so mein allgemeines Empfinden zum Homepilot ist nach jetzt mehreren Wochen, Monaten im Einsatz. Und ich muss sagen, das Ding läuft stabil. Es läuft stabil mit den angeschlossenen Komponenten. Auch die Komponenten, die dazugekommen sind, Stichwort Zwischenstecker. Das Gerät läuft und das System an sich, also die komplette Infrastruktur läuft tadellos. Auch bei den aktuellen Temperaturen läuft alles bisher reibungslos. Ab und an gab es mal ein Problem mit der App, die sich dann nicht verbunden hat, wo es Verbindungsprobleme gab. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob es ein iOS-Problem war oder ob es ein HomePilot-Problem war, nachdem ich dann die App komplett abgeschossen habe, neu gestartet habe. Also die iOS-App hat sich das Ding auch wieder verbunden. Alles hat funktioniert wie vorher auch. Da liegt die Chance 50-50, ob es an der App direkt lag oder am HomePilot oder halt, dass sich iOS aufgehängt hat. Aber das hatte ich halt seitdem ein- oder zweimal. Also ein Fehler, der gut und gerne auch bei marktbegleitenden Herstellern genauso auftritt.
Ja, und ich habe das ja mit Apps, beziehungsweise hier, wenn du so über Wi-Fi halt zu Hardware deine Verbindungen machst, egal was es ist jetzt, was ich hier bei mir im Netz habe, ja auch so ein ab und zu mal den Bug, dass, wie gesagt, die Verbindung entweder direkt wieder abbricht, nicht zustande kommt oder aber ich das Programm nochmal neu starten oder die App neu starten muss. Ich vermute ja, dass da irgendwo in iOS eher der Fehler liegt, weil du hast jetzt das erwähnt, auch dass du es eventuell mit anderen hast. Ich habe das Problem, ich habe das auch schon von Kollegen gehört, die mit ihren Wi-Fi-Lautsprechern ab und zu mal das Problem haben, dass die passende App dazu ein Problem macht. Von daher, wie gesagt, mein Verdacht ist da ja eher iOS.
Ja, wie gesagt, vermute ich auch, dass da diese Probleme auftreten oder aufgetreten sind und das war bisher auch zweimal. Also das kann man durchaus vernachlässigen. Gut, aber worauf ich noch hinweisen wollte, was wir beim letzten Mal komplett vergessen haben, das Gewinnspiel, das läuft nämlich immer noch.
Ja, genau.
Und den Hinweis haue ich jetzt gleich mal raus. Ihr könnt nämlich immer noch ein HomePilot Starter-Set nach Wahl gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, ist eine E-Mail an rademacher@geek-café.de zu schicken. Und unter allen Teilnehmern wird dann ausgelost. Die Chancen sind relativ gut, weil so viele Teilnehmer sind es bisher noch nicht. Die Teilnahme am iPhone-Gewinnspiel war da deutlich höher.
Ja, okay.
Ne? Aber das
ich frage mal so, ist die Teilnehmerzahl dreistellig?
Wir sind schon vierstellig.
Ja, siehste, also so wenige sind es ja gar nicht.
So wenig sind es nicht, aber dennoch war die andere Teilnehmerzahl höher bei dem iPhone. Ganz klar, es kann auch nicht jeder ein HomePilot gebrauchen oder nicht jeder möchte sich damit auseinandersetzen. Und so ein iPhone ist natürlich vom Bedarf her etwas oder der haben wollen Faktor ist wesentlich höher, ganz klar.
Außerdem musst du auch mal gucken, ein anderer Podcast hätte wahrscheinlich schon 99 Teilnehmer gehabt.
Ja, den Podcast gibt es leider nicht mehr. Ja,
genau.
Ja. Mhm. Leider.
Ab und zu kommt er ja mal bei uns auf den Teller sozusagen, ja, oder wird nochmal erwähnt. Die Hoffnung stirbt da zuletzt. Vielleicht gibt es ja nochmal ein Comeback oder so, aber ich denke ja eher weniger.
Ja, schade eigentlich, aber gut. Ja, wie gesagt, das Gewinnspiel läuft noch bis zum 11.07. und da gibt es, wie gesagt, noch ein HomePilot zu gewinnen.
Genau.
Mitmachen lohnt sich.
Genau. Gut. Genau. Hosts und deren Angehörigen sind leider ausgenommen bei dem Gewinnspiel.
Ja gut, ich bin ja schon ausgestattet.
Genau, und ich darf nicht teilnehmen.
Ne, du könntest ja auch, aber du willst nicht teilnehmen, sondern du könntest dich auch aufstatten lassen, aber du bist ja noch nicht so weit, dass du Zeit finden würdest, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, ich bin gerade im Gespräch, was die Heizung betrifft. Ja, nächstes Jahr wird das Projekt angegangen. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass wir da in der Findungsphase sind und überlegen, aber nächstes Jahr ist es soweit. Ja. Neue Heizungen in dem Zusammenhang wird dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Technik Einzug halten. Ja.
Ja, man kann ja nie aufhören zu modernisieren. Ne? Bist du vorne fertig, kannst du hinten wieder anfangen. Ist leider so.
Ja. Aber wie gesagt, die Heizung ist ja hat so quasi ihr End of Life ja schon erreicht. Ja. Und die letzten 2 Jahre habe ich das ja immer so nicht auf die lange Bank, aber ich habe immer gesagt, ja, und wie gesagt, ich habe ja hier den Techniker, der hat dann auch gesagt, die macht noch, ja. Man muss sich das mal überlegen, weil Ersatzteile, ja, das wird langsam ein Problem bei dem Gerät. Oder bei der Heizung wird es langsam ein Gerät, vor allem wenn du einen neuen Heizkessel willst, ja, ist die Frage, dann stell dir, oder wenn eine neue Heizkessel halt her muss, ja, dann am besten gleich die komplette Anlage neu machen, weil den Kessel kriegst du nicht mehr. Ja. Und ist so, okay, dann müssen wir uns langsam mal Gedanken machen. Und nach 2 Jahren ist es jetzt soweit. Ja.
Ja, ja.
Ja, ich bin ja nur froh, dass wir gerade in Bezug auf Handwerker, und da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, auch gerade was so hier Betriebe aus der Region oder so betrifft, dass ich da wirklich vernünftige Leute an der Hand habe, ja. Die da auch offen, ehrlich und vor allem vernünftig sind und einen da auch nicht über den Tisch ziehen oder falsch beraten. Also da, wie gesagt, toi, 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 dreimal auf Holz, egal was es ist, ja, oder welcher Handwerkbetrieb, bis jetzt hier in der Region nur sehr gute Erfahrungen gemacht, ja.
Ja, da hast du Glück gehabt. Das ist leider selten
es ist, sowas. Ja, gerade wenn ich mich mit Kollegen in Frankfurt unterhalte oder so, hört man da ja ab und zu mal eine ganz andere Geschichte noch. Okay, als wir die für meine Frau das Nebengebäude ausgebaut haben, da hatten wir auch ein bisschen Trouble. Ja? Da hat uns ein Handwerker halt hängen lassen. Da haben wir dann halt selbst Hand angelegt, was die Decke betroffen hat. Ja, eigentlich wollten wir es machen lassen, aber wie gesagt, er hat uns hängen lassen. Hast du nichts mehr gehört? Okay, das ist eine. Ja, aber alles andere, das kann man wirklich nicht meckern. Also, toi, toi, toi. So, aber jetzt wieder zurück zu unseren
Themen. Bunten Strauß an Themen. Ja,
genau.
Ja, genau. Gut, fangen wir mit einem kleinen Thema an. DJI bietet jetzt auch Kennzeichen direkt vom Hersteller an, also eigengebrandete Kennzeichen für die Drohnen. Sprich, man hat dann ein passgenaues Schildchen, was man sich dort schicken lassen kann. Das wird logischerweise dann angefertigt mit der jeweiligen Adresse, die man dort eingeben kann. und dann passt das auch vom Design wunderbar zu der Drohne. Gibt es in zwei Größen, einmal klein und einmal groß. Das Ding muss laut Vorschrift ja feuerfest sein, laut der Verordnung für Drohnenpiloten. Mhm. Drohnenpiloten hört sich auch mal gut an, ja, ja.
Nee, es ist ja auch, ja, es ist ja okay, ja.
Ja, finde ich ja gut, dass sie das machen und ich finde es auch schick vom Design, passt auch wunderbar, was man dort sieht, aber ein kleiner Nachteil, was man gehört hat, wird kein Kleber mitgeliefert und das Ding ist auch nicht selbstklebend, also man bekommt wirklich nur diese Plakette und man muss dafür sorgen, dass man das Ding selbst anbringt und ich sag mal, für einen Preis von 10 Euro kann ich dann auch zum Marktbegleitern gehen und
ja, da hätte man von 3M ja, noch irgendwas beilegen können.
Ja. Es gibt ja feuerfeste Kleber, es gibt feuerfesten Klebstoff, keine Frage. Aber das muss man sich dann alles noch selbst organisieren und für den Preis hätte man so eigentlich erwarten können, dass es so ein rundum sorglos Nummernschild, Plakette, Kennzeichnungsding ist, wie man es auch nennen mag. Aber wen das dennoch nicht stört, der kann für 10 Euro diese Plakette erwerben.
Ja. Kann man machen.
Mir fehlt noch die Drohne dazu, aber sonst ist das ganz nett.
Vielleicht möchten Sie ja mal kurz den Podcast sponsoren.
Ich glaube, die haben das gar nicht nötig zu sponsern.
DJI hat das definitiv nicht nötig.
Nein, ist so ein Selbstläufer.
Ja, die sind gut im Geschäft. Ja, vor allem, die haben auch sehr gute Produkte. Wir hatten ja schon ab und zu mal über DJI gesprochen. Also das, was ich bis jetzt gesehen, gehört habe oder auch, wie gesagt, vor allem halt gesehen haben mal vor Ort irgendwo bei einer Flugschau, bei im Verein oder aber dann auch, wenn man mal gehört hat, wer dann doch in der Firma sowas hat, ja, als Hobby, ist schon vernünftig, was die Firma da zusammenschraubt. Nur in Bezug auf gerade Drohnenführerschein, wann der wie benötigt wird, wo man den erwerben kann etc., da herrscht noch so viel Aufklärungsbedarf. Gerade wenn man da mit Leuten mal im Gespräch ist, die sich für das Thema interessieren, ja, wo dann Sachen in den Raum geschmissen werden, die so nicht ganz passen. Ja, da ist so viel Diskussion im Gange, ja, gerade wenn auch mal wieder eine News durch die Nachrichten geht, dass eine Drohne irgendwo in der Nähe vom Flughafen wieder gesehen wurde. Das ist immer sehr schade, ja.
Ja, das ist so. Und das sind dann halt die schwarzen Schafe, die vernünftigen Drohnenpiloten mit in Misskredit ziehen, wenn da solche Idioten an Flughäfen unterwegs sind und da mit ihren Drohnen rumfliegen. Ja.
So ein Nachbar hier hatte mal eine Drohne, ich weiß gar nicht welche, aber das war auf jeden Fall nichts von DJI. Der ist bei uns hinter alle Richtung Friedhof. Das ist ja bei mir hier so Sicht, vor allem dann auch mit so einer Drohne Hörweite noch. Da ist er über die freien Felder mal geflogen. Von dem hat man jetzt auch schon länger nichts mehr gehört oder gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann doch keinen Bock mehr hatte, ob es zu Schrott ging, er da nicht weitergemacht hat oder ob er sich vielleicht jetzt andere Gelände halt sucht, um zu fliegen. Jetzt nicht hier direkt so in der Nähe von bewohnten Gebiet. Das kann natürlich auch sein.
Ja. Na gut, es gibt ja genug Ausweichflächen, ja, wenn man nur ein bisschen bemüht ist, sich da was zu suchen.
Ja. Definitiv, ja. Was ich schön fand, unser Flugverein bietet ja durchaus hier in der Region auch an Landwirte, dass sie halt jetzt gerade in der Erntezeit oder auch Heu beziehungsweise dann Getreideernte halt die Felder abfliegen, um zu gucken, ob da irgendwas drin liegt. Das finde ich eigentlich ganz nett. Wie gesagt, da hast du ja dann auch mal die Möglichkeit, da halt entsprechend dann zu fliegen, ja, und auch noch Gutes zu tun quasi. Wenn man da entsprechend Pilot ist oder das als Hobby hat und da auch eventuell in einem Verein noch ist, sollte man sich vielleicht mal schlau machen, ob es da so was gibt, ja, oder vielleicht auch mal drüber nachgedacht wurde, weil ist doch eine recht sinnvolle Sache.
Ja, auf jeden Fall.
So, gut. Genug zu Drohnen.
Nächstes kleines Thema. Es sind neue Fotos aufgetaucht, etwas detailreichere Fotos. Vom Playdate, die kleine Spielkonsole von Panic, die gibt es zu sehen auf der japanischen Seite von Wired. Ja, gut, lesen kann man da zwar schon, wenn man des Japanischen mächtig ist, aber es geht ja mehr um die Bilder. Wir verlinken das mal in den Shownotes.
Gibt ja noch Google Translate.
Ja, ob das dann immer so hundertprozentig ist, ja, weiß okay, man auch nicht. Aber so eine grobe Richtlinie kriegt man da wahrscheinlich schon mit. Ja, wir verlinken das mal.
Ja, apropos Google Translate, bei uns in der Firma ist Microsoft mit einem Produkt ziemlich groß aufgeschlagen. Da werden mittlerweile auch interne Mitteilungen, Pressemitteilungen mit der Software automatisch übersetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, das ist irgendeine Enterprise-Lösung, aber wie gesagt, da kam zuletzt eine Info bei uns rum, dass da Microsoft jetzt irgendwie im Boot sitzt bei uns.
Okay. Klingt auch interessant, warum nicht?
Ja.
Ja. Gut, wo wir gerade bei Enterprise-Unternehmen sind und professionelle Lösungen. Die Firma Löwe, die ist quasi jetzt nicht mehr existent. Die hat jetzt endgültig dicht gemacht. 500 Arbeitsplätze im Fränkischen sind jetzt nicht mehr existent. Am 1. Juli wird endgültig der Betrieb eingestellt. Ja, wenn man sich das die Geschichte von der Firma Löwe so ein bisschen genauer anschaut, ist das ja ein Unternehmen, was schon seit 2004 so Probleme hat. Da fing es an, da sind sie ins Straucheln gekommen und ja, der erste größere Schritt war ja dann 2013. Da hat sich dann eine Gruppe von ehemaligen Apple-Mitarbeitern und ehemaligen Bang & Olufsen-Mitarbeitern erbarmt, die Firma Löwe so ein bisschen unter die Arme zu greifen und haben dann so ein bisschen Know-how und wohl auch Geld einfließen lassen in das Unternehmen. Und da merkte man ja auch, da passierte so einiges. Oder man hat auch damals gemerkt, dass da einiges passiert ist. Da gab es ja dann dieses große Comeback im Lautsprechermarkt. Und sie haben ja dann einen Airplay-Lautsprecher rausgebracht, den wir auch mal im Apfelklatsch besprochen hatten. Der aber allerdings bei mir auch leider kaputt gegangen ist. In den letzten Monaten oder vor ein paar Monaten hat er das Zeitliche gesegnet. Was ein sehr schöner Lautsprecher war. Und da hat man auch gemerkt, dass sie in eine gute Richtung unterwegs sind, aber das hat wohl nicht gereicht, sagen wir es mal so, weil jetzt war es das. Ein Traditionshersteller, der seit dem Jahre 1923 aktiv ist im Bereich Unterhaltungselektronik.
Ja. Ja.
Schade.
Ja, aber wie soll ich es jetzt sagen? Ich selbst hatte Löwe auch nicht unbedingt jetzt so auf dem Schirm. Klar, einen Fernseher kaufst du ja auch nicht. Ich zumindest kaufe mir nicht einen Fernseher jedes Jahr. Aber da hatte ich, wenn ich da mal geguckt habe, was da aktuell technisch so geht, beziehungsweise was so an Trends aktuell sich auch im Markt halt durchsetzen oder welche Hersteller unterstützen was und etc., hatte ich Löwe nie so mit auf dem Schirm, muss ich auch ehrlich sagen. Ich denke, seitdem sie halt, oder wo die Probleme halt damals anfingen, hatten sie ein bisschen das Problem, entsprechend sich auch so positionieren, dass sie halt im Markt auch entsprechend wahrgenommen wurden. Klar hattest du auch immer noch deine Geschäfte, wo du Löwe quasi mal im Schaufenster stehen hattest oder so, ja. Aber so bewusst ist, denke ich mal, die Marke bei oder im Markt jetzt oder bei vielen nicht gewesen.
Ja. Ja, ich meine, das waren ja auch Produkte, die extrem hochpreisig waren.
Was ja nichts Schlechtes prinzipiell sein
muss. Nee, B&O fährt ja die Schiene auch und die genau, existieren ja trotzdem noch, sagen wir es mal so.
Ja, wobei die haben, glaube ich, auch die letzten Jahre gut gemerkt, ja, dass der Umsatz nicht mehr ganz so. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei denen auch so ein bisschen.
Ja,
die Konkurrenz schläft halt auch nicht.
Ja. So ist es. Und ja, wie gesagt, bei beiden Unternehmen, bei Löwe und bei B&O, da war das Design und auch der Qualitätsanspruch, ja, wie soll ich sagen, der Produktdarstellung oder des Produktdesigns vorrangig vor der Technik. Also die Technik, die war zwar nicht schlecht, aber ich sag mal, ein vergleichbares Samsung-Produkt oder LG-Produkt im Preisbereich war technisch gesehen wahrscheinlich sogar noch weiter vorne, aber halt nicht so in diesem Designmarkt unterwegs. Ne? Und ich stufe jetzt mal die Fernseher so ein, dass es jetzt nicht die absolute High-End-Qualität ist, was das Bild, was die Soundtechnik angeht. Da ist Samsung und LG, denke ich, immer noch ein bisschen weiter vorne.
Da kann ich mir gar kein Urteil irgendwie anmaßen, weil ich habe, wie gesagt, Löwe hatte ich nie so auf dem Schirm. Ne? Man hat mir immer mal wieder was gelesen, ja, wie gesagt, 2004, 2008, 2013 und jetzt halt die Meldung. Aber wenn jetzt eine Anschaffung gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich nicht nach Löwe geguckt, muss ich auch ehrlich sagen.
Nee, ich auch nicht. Naja.
Schade eigentlich,
das stimmt. Schade eigentlich, kann man auch sagen, zum nächsten Thema.
Ja.
Google stellt die Tablet-Entwicklung ein. Die Pixel-Geräte etc., die werden halt nicht weiterentwickelt, also die Pixel-Tablet-Geschichten. Das bezieht sich auf die Hardware des Chrome OS für Tablets. Das wird halt auch trotzdem noch weiterentwickelt und sie unternehmen auch noch mit anderen Herstellern, die Google-Tablets produzieren, weitere gemeinsame Softwareentwicklung oder sie unterstützen die Hersteller auch noch. Das war jedenfalls das Statement von Google. Aber Eigenprodukte wird es nicht mehr geben. Bis auf Weiteres. Never say never, kann ja sein, dass es ein Comeback gibt. Aber im Moment gibt es bis auf Weiteres da keine Produkte. Ist nach meiner Meinung auch ein negatives Zeichen in Richtung der ganzen Android-Tablet-Geschichte, die ja ohnehin schon problematisch war. Und es war ja nie so ein reines Tablet-System und es hat sich ja nie so gut, allgemein Android-Tablets haben sich ja nie so gut gedreht wie die iPads letztendlich. Und jetzt halt noch der Ausstieg aus der Entwicklung, das ist schon ein Geschmäckle.
Ja, ja, also mit dem Erfolg des iPads hat sich, denke ich mal, auch beim Großteil der Interessenten eigentlich das so verselbstständigt wie andere Produkte auch, wie Tempo. Ja. Ein Papiertaschentuch ist ein Tempo, ein Tablet ist ein iPad. Zumindest mal in meinem sehr groß erweiterten Umfeld oder so, ja, wenn es um Tablets geht, ist eigentlich immer die Rede von einem iPad. Klar, ich hatte auch schon mal erwähnt, dass man hier auf der einen oder anderen Veranstaltung auch mal ein Android-Tablet gesehen hat. Aber das ist wirklich hier, das sind einstellige Prozentzahlen wahrscheinlich, ja. Und ansonsten ist ein Tablet, egal wo du bist, ist ein iPad, ja.
Ja, so ist es.
Trotzdem sehr schade, weil gerade auch mit den Telefonen Google, ja, okay, sind jetzt auch keine Geräte, die sich millionenfach verkaufen, aber das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch, den die Telefone von Google haben. Aber trotzdem ist es schade, dass sie die Entwicklung eingestellt haben. Das letzte Tablet war jetzt an sich nicht verkehrt, auch gerade mit der Tastatur und mit dem Magnetmechanismus war das eigentlich eine ganz nette Sache. Hätte man konsequent weiterentwickeln können. Die Problematik war eigentlich immer mehr in meiner Meinung, oder war in der Regel eigentlich immer das OS. Da hätten sie noch viel mehr machen müssen, aber ich denke, die Strategie von Google ist nicht jetzt unbedingt Android, ja, oder eine Tablet-Version für Android oder mehr Features oder die Entwickler halt, wie es Apple gemacht hat, auf die Anpassungen zu bringen für das Tablet, sondern dass die da mit Chrome OS oder mit ihrem nächsten OS, an dem sie arbeiten, wahrscheinlich da eher was oder da die Ressourcen einfach auch reinstecken wollen. Aber ich finde es schade, weil so ein bisschen, gerade auch von einem großen Player, dann einfach ein bisschen Hardware in eine Richtung vorzeigen, was sein kann oder so, wäre schon sehr schön. Aber man muss ja auch wieder sagen, Samsung auf jeden Fall, wie heißen die anderen noch, die Tablets schrauben, ist da Huawei nicht mit bei?
Das MediaPad ist relativ beliebt, sage ich jetzt mal, falls man, wie gesagt, bei Android von beliebten Tablets sprechen kann, aber das MediaPad von Huawei, ja, das ist ein gutes Gerät, da gibt es ja verschiedene Modelle. Samsung macht da ganz nette Produkte, ich glaube Acer macht da auch noch was, HP macht auch noch ein bisschen was, da gibt es ja einige Hersteller, die was machen, aber in der Wahrnehmung sind diese Geräte wirklich unter ferner Liefen. Das ist halt so.
Also was mich mal interessieren würde, wäre Verkaufszahlen von Amazon für ihre Fire Tablets.
Das wäre interessant.
Weil das könnte auch noch mal gerade mit ihren Fire Sales, beziehungsweise mit den Packs, die sie angeboten hatten, das könnte auch nochmal was sein, wo die eventuell ordentlich Menge an ihre Kundschaft einfach gebracht haben. Dass das vielleicht von den Verkaufszahlen ja nochmal ganz interessant gewesen sein könnte. Aber ansonsten.
Ja, das sind ja auch eindeutig Produkte, die sich über den Preis verkaufen, ja, in erster Linie. Ja, und das, ich sag jetzt mal, das sind ja fast schon Wegwerftablets. Wenn man also die Einstiegsprodukte sieht, da, wenn die gerade im Angebot sind, das ist ja schon fast ein Verbrauchsartikel. Und das ist ja auch prädestiniert dafür, das kleineren Kindern in die Hand zu drücken. Und da gibt es ja auch eine Menge Zubehörhersteller, die so ruggedized Cases bauen. Und ja, mein Gott, wenn so ein Ding kaputt geht, ist es halt nicht so schlimm, als wenn jetzt ein iPad kaputt gehen würde.
Ja.
Ja. Naja, gut. Somit hat Google das eingestellt. Müssen wir mitleben. Tja. Und es gibt ein neues Reparaturprogramm, ein neues Rückrufprogramm bei Apple. Yippie-yay-yay, es gibt mal wieder Probleme. MacBook Pro 15er Modelle aus dem Jahre oder in dem Zeitraum September 2015 bis Februar 2017. Da können einige Chargen davon betroffen sein, dass die Akkus sich aufblähen, dass die Akkus Stress machen. Wir verlinken eine Seite, wo man die Seriennummer einfügen kann und kontrollieren kann, ob sein Gerät betroffen ist. Und wenn es betroffen ist, auch wenn es keine Probleme macht, auf jeden Fall das Ding austauschen lassen, weil Akkus sind sicherheitsrelevante Bauteile, die zu Problemen führen können und die auch zu gesundheitlichen Problemen führen können, wenn das Ding einem um die Ohren fliegt, im schlimmsten Fall.
Ja, das hast du jetzt aber schön gesagt, zu gesundheitlichen Problemen.
Ja.
Das kann übel enden, ja, wenn man schon mal die News mitkriegt hier mit den Handy-Akkus, die sich irgendwie auflösen oder explodieren. Der Akku ist noch mal einiges größer, ja.
Ja, logischerweise, ja, das kann Probleme geben.
Das kann Probleme geben,
ja. Ich sag nur Galaxy Note, da gab es ja auch mal so dezente Probleme.
Ja, deswegen, ja, Telefon-Akkus, wie gesagt, sind sogar noch mal einiges kleiner, ja, wobei die trägst du ja in der Hosentasche oder hast du am Ohr, ja, das ist noch mal eine andere Sache als so ein Laptop oder als eine Laptop-Batterie, wobei, wenn du den im Rucksack rumschleppst, ja, das ist auch so ein Ding, ja. Auch nicht gerade ungefährlich, ja. Vor allem, wenn sich das Ding eventuell zu Hause selbstständig verabschiedet, ja, und hängt am Strom oder so. Oder muss ja noch nicht mal am Strom hängen, ja. Und du bist nicht zu Hause und da passiert was.
So ist es.
Übel.
Und deswegen bitte, auch wenn das Gerät bisher keine Probleme gemacht hat, wenn euer Gerät betroffen ist, nehmt bitte dieses Austauschprogramm in Anspruch und kümmert euch um das Gerät.
Generell, egal welcher Hersteller, ob das jetzt Apple ist, ob das Samsung ist, ob das andere Hersteller sind, wenn es da eine Aktion gibt, egal ob euer Gerät, wie gesagt, Zicken macht oder nicht, es gibt für die Serie eine Aktion, bitte in Anspruch nehmen. Genauso wie damals, wir hatten es ja angesprochen, als es diese Akku-Austausch-Aktion bei Apple gab, für einen Klicker und einen Knopf im Prinzip. Ja,
ja,
genau. Auf jeden Fall machen, auch wenn der eigene Akku, keine Ahnung, über 90% Leistung noch hat, mitnehmen, ja, einen neuen Akku für den Preis, wo kriegst du das, ja?
So ist es.
Und wie gesagt, da und wie gesagt, egal welcher Hersteller, also solche Aktionen sollte man, wie gesagt, man muss es ja nicht überstürzen, ja, das macht ja, wie gesagt, also es muss ja nicht von jetzt auf gleich sein, ja, gerade wenn man keine Probleme mit dem Gerät hat, aber man sollte sich damit, gerade wenn es so sicherheitsrelevante Sachen sind, sollte man sich das echt überlegen, dass man das dann auch macht, ja.
Ja, und wenn Apple sich schon berufen fühlt, ein Reparaturprogramm aufzulegen oder ein Rückrufprogramm, dann ist es auch wirklich brisant und dann existieren auch wirklich diese Probleme. Das macht Apple nicht aus Spaß an der Freude.
Genau.
Es sind ja auch Kosten dementsprechend. Gut, wo wir gerade beim Thema Kosten sind, ja, Apple Pay.
Hell freezes over.
Ja, gut, bei den Volksbanken, die haben sich ja nie so dagegen gesträubt, sage ich jetzt mal. Die haben ja sich auch mit ihren Aussagen etwas dezenter gehalten im Vorfeld.
Ja.
Also, wie gesagt, kurz Info, Volksbanken und Raiffeisenbanken haben jetzt ein Statement abgegeben, dass sie im zweiten Halbjahr, genaues Datum wurde bisher noch nicht bekannt gegeben.
Genau, im Laufe des Jahres, ja.
Genau, Apple Pay unterstützen werden. Mhm. So, und ein paar Tage später kam dann die Sparkasse, und hat auch bekannt gegeben, dass sie Apple Pay unterstützen werden. Allerdings noch nicht die Girocard, die wird, oder die EC-Card im Volksmund, die wird erst 2020 unterstützt. Also schließen wir daraus, dass erst die Kreditkarten supported werden. Und das soll wohl noch 2019 passieren. Allerdings haben die auch kein konkretes Datum von sich gegeben, was ich auch ein bisschen schwach finde.
Wobei man braucht ja nicht unbedingt eine Karte. Die können das technisch auch anders lösen. Ja.
Die könnten das technisch anders lösen, ja.
Wenn man mal guckt, wie das doch der ein oder andere Anbieter macht, der im Ausland da dabei ist oder auch gerade mit anderen Diensten. Ich würde mir immer noch wünschen, dass Apple mit PayPal zusammenkommen könnte. Ja. Das würde mich zum Beispiel auch sehr interessieren. Sparkasse, klar, ich bin Sparkasse-Kunde. Ja. Ich freue mich, wenn sie es machen. Ja. Nur habe ich meine Kreditkarte nicht bei der Sparkasse.
Also, ich auch ja, nicht. Ja. Also ich muss quasi, um da jetzt einen Vorteil von zu haben, bis 2020 warten. Ich habe zwar noch woanders ein Konto, aber oder, die Bank ist auch nicht angeschlossen über Apple Pay.
Oder halt eine neue Karte halt noch.
Ja. Aber ja,
was ich eigentlich nicht einsehe, ja.
Je mehr Konten man hat, je unübersichtlicher wird der ganze Kram auch. Und wozu sich Konten haben, das ist, ja.
Mein Wunsch wäre ja, mein Wunsch wäre, dass ich eventuell das bei der Sparkasse oder bei der, was heißt Wunsch? Klar, es ist doof für alle anderen Kunden jetzt der Sparkasse oder der Volksbank, aber ich hätte, wie gesagt, ich würde diabolisch lachen, wenn sich die an der Einführung vielleicht noch was verzögern würde. Oder Apple so Gas geben würde und würde ihre Apple Card vorher noch in Deutschland an den Start bringen.
Mhm. Ja.
Dann wäre für einen Großteil der Leute, die bis jetzt oder die sich noch nicht um eine andere Lösung für Apple Pay gekümmert haben, wäre für einen Teil der wahrscheinlich die Apple Card sowieso ein Ding, was sie machen wollen. Und dann hat sich das für die Sparkassen im Prinzip in der Art und Weise erledigt, dass die Leute dann mit dem Apple-Service arbeiten oder mit der Apple-Card arbeiten würden und ja, dann hätten sie auch wieder verloren. Ja. Muss man halt mal abwarten. Ich denke natürlich, ich gehe nicht davon aus, dass der Start der Apple-Card vor der Einführung von Apple Pay, von Sparkasse oder FOBA ist. Ja. Ich denke, so schnell kommt die nicht. Aber es wäre schon ein sehr lautes, sehr diabolisches Lachen von mir zu hören, wenn das aus irgendwelchen Gründen dann doch der Fall sein sollte. Ja,
ja, allein was jetzt für ein Gelächter durchs Netz ging, wo jetzt die Sparkasse das bekannt gegeben hat.
Die Tinte ist trocken. War das die FOBA oder war das
Sparkasse? Ja. Und ich normalerweise haue ich ja jetzt nicht so polarisierende Tweets raus, aber da habe ich mich jetzt auch ein bisschen genötigt gefühlt, da mal so ein bisschen einen Tweet rauszuhauen, ja.
Aber apropos Tweet, ich hatte ja auch einen Tweet abgesetzt. Sind wir soweit mit dem Bankenthema durch?
Ja, doch, denke schon, ja. Mhm.
Dann komme ich nochmal zu meiner Tweet-Geschichte. Es ging ja hier jetzt die Tage durch die News, dass der Scheuer darüber nachdenkt, den Pkw-Führerschein ein bisschen zu erweitern. Mhm. Und zwar das, was so die alten 80er, ja, also wer so alt ist wie wir, ja, der weiß noch, was eine 80er ist, die ja aktuell in den aktuellen Führerschein, wenn du einen Pkw-Führerschein machst, ja nicht enthalten ist. Dass man die wieder mit reinnimmt, ja, dass du da keine zusätzliche Prüfung brauchst, sondern dass du quasi dann mit deinem Pkw-Führerschein auch diese Zweikrafträder wieder fahren kannst. Es ist die Voraussetzung, dass du ein paar Fahrstunden machst, Theoriestunden nimmst, aber keine Prüfung mehr notwendig ist dafür. Hat natürlich einen Heidenaufstand verursacht, ja, von allen möchtegern Leuten, die sich da aufgeregt haben. Was ich nicht verstehen kann, weil gerade jetzt bei dem Wetter, ja, ist das für Pendler durchaus eine geeignete Alternative, die nicht irgendwie 100 Kilometer über die Autobahn fahren müssen zu ihrem Job, ja, die im näheren Umfeld bequem mit dem Zweikraftfahrzeug ihrer Wahl, ja, was halt dieser Klasse entspricht, dann anstatt mit dem Auto dann damit hinfahren können. Dass du natürlich eine gewisse Praxis brauchst, gerade wenn du noch nie in Zweikraft oder überhaupt was gefahren bist, ja, was in diese Richtung geht. Klar, aber dafür war ja vorgesehen, mach ein paar Fahrstunden. Ja. Ich hatte in dem Zusammenhang halt E-Rocket mal angeschrieben und habe gefragt, seid ihr davon dann auch betroffen, beziehungsweise würde das dann in diese Regelung mit reinfallen? War für mich eigentlich im Vorhinein schon, oder ich habe mir schon sehr stark gedacht, dass das halt auch in diese Regelung fallen würde. Es hat ein bisschen gedauert, aber es kam, ja, wobei, so lange hat es auch nicht gedauert, aber E-Rocket hat mir auf den Tweet geantwortet. Die haben auch auf Facebook ein Statement dazu veröffentlicht, wo es auch wieder ein paar dumme Kommentare dazu gab. Ja, wer E-Rocket nicht kennt, es ist so ein, ja, E-Bike ist falsch. Es ist eigentlich ein elektrisches Motorrad im Prinzip wo du halt über die Pedalerie deine Geschwindigkeit eigentlich dann vorgibst. Nicht über einen Gasgriff zum Beispiel, sondern über die Pedalerie. Also da mehr da im Prinzip Fahrrad, aber von der Leistung und von der Anmutung her eigentlich mehr Motorrad. Das Ding kann bis zu 90 Stundenkilometer.
Also entspricht es eine 80er etwa ungefähr?
Ungefähr. Mhm. Wie gesagt, darf momentan in Deutschland nur gefahren werden mit einem Motorradführerschein. Mhm. Weil es ist halt kein Fahrrad und von den Leistungsdaten auch mehr als ein S-Pedelec. Also diese Gruppe Speed-Pedelec, was bis 45 Kilometer ja unterstützen darf. Da liegt es ja um einiges drüber. Deswegen, ich glaube, in der Schweiz dürftest du es ohne Führerschein fahren. Wie gesagt, in Deutschland brauchst du auf jeden Fall einen Motorradführerschein. Das wird auf jeden Fall in die Regelung reinfallen. Ist auch wieder nichts, was sich jeder wahrscheinlich kaufen würde, alleine auch vom Anschaffungswiderstand. Das liegt ja irgendwie um die 10.000 Euro. Aber da gibt es auch andere Fahrradhersteller oder E-Bike-Hersteller, die in einem, ich sag mal, ähnlichen Leistungsspektrum liegen, aber dann doch mehr Fahrrad sind als das E-Rocket, die preislich auch in den Regionen liegen. Also das ist jetzt nicht so abgehoben, der Preis. Und wenn man sich mal das E-Rocket anguckt, es ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer als ein E-Bike. Ja.
Ja, von der Anmutung her sieht das ja schon fast aus wie ein Motorrad.
Ja, deswegen, das Ding ist eigentlich mehr Motorrad, auch was die Beschleunigungsdaten etc. betrifft. Das kannst du mit einem E-Bike nicht vergleichen. Du trittst da nicht so rein wie in ein E-Bike, also das ist wesentlich anders. Auch was die Beschleunigungsdaten einfach an der Ampel betrifft oder aus dem Stand raus, das ist schon Hölle, das Ding. Also ich bin es selbst noch nie gefahren, aber ich habe mir sehr viele Videos dazu angeguckt, war auch schon in Kontakt mit E-Rocket vor dem Tweet. Also das ist schon ordentlich was.
Gut, das ist ja das typische Elektrofahrzeugphänomen, dieser wahnsinnig schnelle Anzug und die Beschleunigung. Ne, das ist ja das E-Mobility-Phänomen, sage ich jetzt mal. Hat man ja beim Tesla auch.
Ja. Und wie gesagt, das hat nicht viel mit einem E-Bike, auch im Antrittverhalten zu tun. Das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Würde mich schon reizen, vor allem meine Probefahrt würde ich mit dem Ding gerne machen. Ich würde auch davon ausgehen, dass der Markt, sollte diese Regelung kommen, was ja wirklich noch in den Sternen steht, der Widerstand ist groß. Ja, gegen den Vorschlag, den er gemacht hat. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht dazu kommen, beziehungsweise gehe ich mal fest davon aus, nicht in der Art und Weise, wie es angedacht war. Ja, es wird wahrscheinlich, wenn es eine Lösung gibt, eine andere Lösung geben, vielleicht auch von der Motorisierung her nochmal ein bisschen mehr Einschnitte, beziehungsweise vielleicht doch nochmal eine vorgeschriebene Prüfung, ja, dass du da nochmal was machen musst, wobei du da auch wieder nichts gewonnen hättest, weil es geht ja gerade darum, dass man keine neue Prüfung machen muss. Ja. Das ist ja gerade der Vorteil, den du hättest bei der Regelung, dass Leute wesentlich einfacher zu so einer Alternative, gerade für so Kurzstreckenpendeln, greifen oder eventuell dazu greifen würden, als wenn du erst nochmal eine Prüfung, ja, quasi in Anführungszeichen einen Führerschein machen müsstest. Und da könnte ich mir vorstellen, hätte E-Rocket und andere, gerade in dem S-Pedelec oder drüber Bereich, ja, hätten da die Hersteller durchaus gute Karten, da nochmal sich zusätzlichen Markt einfach zu erschließen. Was meiner Meinung nach durchaus Sinn macht. Ja. Bei dem Wetter würde ich auch lieber mit einem E-Rocket, also ich könnte es jetzt nicht von der Entfernung her, aber wenn ich jetzt hier in der Nähe irgendwas hätte, was bequem, also was mit dem durchaus mit dem Fahrrad zu erreichen wäre, das würde ich sehr gerne zum Beispiel mit einem E-Rocket fahren. Du bist zügig unterwegs, hältst auch niemanden im Verkehr im Prinzip auf, weil du kannst gut mitschwimmen. Ja, gerade was jetzt hier so, wenn du Landstraßen beziehungsweise gerade innerstädtischen Verkehrs oder so, ja, du kannst da gut mitfahren. Die Optik, gerade beim E-Rocket, ist auch ein bisschen aggressiver, beziehungsweise geht in diese Motorradrichtung. Klar, wenn da einer genauer hinguckt und sieht, dass du ein bisschen die Pedale kurbelst, wird es wahrscheinlich jemand eher wieder für ein Fahrrad halten, ja, und versuchen, dich zu überholen, obwohl du da zweimal kräftig reintrittst oder einmal und da dem Auto locker davonziehen kannst, ja, was die Beschleunigung betrifft. Klar, man muss Übung haben, gerade mit dem E-Rocket, weil das, wie gesagt, kein Fahrrad ist. Aber da ist so viel Potenzial, oder wäre so viel Potenzial da, gerade wenn du mal auch die Diskussionen über diese E-Rolle oder Scooter momentan verfolgst.
Ja, das ist genau so ein Ding. Ja.
Das, also zum Pendeln bieten die sich eigentlich gar nicht an. Das ist was höchstens für deine 10 Meter, die du hast von der Bus- oder von der S-Bahn-Station bis zu einem Arbeitsplatz, ja, dass du dich auf so ein Ding draufstellst. Aber für viel mehr ist das doch im Prinzip auch nicht geeignet.
Naja, es gibt ja da verschiedene Modelle.
Ja.
Aber wenn ich jetzt diese kleinen Modelle sehe, genau. Ich sag mal mit diesen Vollgummireifen und diesen klitzekleinen Reifen, dann sehe ich da schon auch ein gewisses Unfallpotenzial bezüglich Schlaglöcher, bezüglich Kopfsteinpflaster, dass das mal hängen bleibt, dass ich mal dazwischen hängen bleibe und dann einfach einen Sturz über die Lenkstange mache oder seitlich falle. Ich finde, ja, gerade in der Stadt hat man ja nicht immer die alleroptimalsten Verhältnisse, gerade wenn ich mir jetzt, ich sag mal, in Berlin die Fahrradwege angucke, weil das immer sehr oft zitiert wird von Berliner Podcastern, die über die Fahrradwege schimpfen, wie schlecht sie sind. Das ist jetzt nur das, was ich wiedergebe.
So, ja.
Ja gut, es gibt Städte, da sind die etwas besser und auch, klar. Aber
es gibt Städte, die haben gar keine.
Genau, zum Beispiel.
Da musst du mit einem E-Scooter, Rollergedöns dann auch auf die Straße ausweichen, ja.
Ja, also ich sag mal, diese ganz kleinen Mini-Scooter, die wirklich nur so Spielzeugräder haben, da wäre ich auch skeptisch. Und ich glaube auch, dass sie ein großes Potenzial haben, gerade für Leute, die noch unerfahren sind damit und die vielleicht jetzt nicht so agil sind und nicht so sicher sind. Das gibt ein gewisses Potenzial für Unfälle. Aber es gibt ja zum Beispiel etwas größere.
Dasselbe Potenzial hast du allerdings bei E-Bikes auch, wenn jemand E-Bikes nicht gewohnt ist oder aber
mit
Fahrradfahren eh schon nicht so sicher ist oder halt von mir aus auch ein gewisses Alter erreicht hat, ja, hast du da sehr viele ähnliche Probleme, was einfach die Sicherheit mit dem Umgang des Geräts dann einfach betrifft. Ja.
Das ist richtig. Ja. Aber ich finde halt diese kleinen Mini-Rollen, das ist nach meiner Meinung ein großes Unfallrisiko oder das birgt ein größeres Risiko. Mhm. Jedenfalls bei nicht so tollen Oberflächen, Straßenbahnschienen prädestiniert dafür, dass man da hängen bleibt mit den Dingern. Mhm. Oder Gullideckel oder Gulli-Einflüsse, also diese was auch immer. Und es gibt ein paar Hersteller, die bieten jetzt auch größere Reifen an, die auch mit Luftdruck sind und nicht Vollgummi unterwegs sind und dementsprechend auch durch diese größere Reifen ein ganz anderes Fahrgefühl bieten und auch ein etwas sichereres Fahrgefühl bieten. Die sind natürlich auch preislich etwas teurer und das sind wahrscheinlich auch nicht die Roller, die man jetzt mal so schnell zusammenklappt und sich unter den Arm klemmt.
Ja.
Ich sag jetzt mal, der Metz Mover zum Beispiel, das ist jetzt einer, der mir persönlich ganz gut gefallen würde.
Ich sag nur BMW.
BMW X2,
das ist auch
ein schönes Gerät.
Ja, vor allem groß. Ja.
Vor allen Dingen groß, hat auch eine gewisse Wertigkeit, muss man sagen, klar.
Und einen stolzen Preis.
liegen wir deutlich über 2.000 Euro, glaube 2,4 aufgerundet. Aber natürlich auch ein ganz anderer Qualitätsstandard. Und man kann die natürlich nicht mit diesen Xiaomi-Rollern vergleichen, die es da gibt, die es da für 400 Euro gibt auf dem Markt.
Die auch keine Zulassung bekommen werden, ja.
Die auch Jedenfalls nicht die, die schon existieren. Es wird wahrscheinlich dafür keine Umbausätze geben. Aber die neuen, die dann wohl kommen werden, müssen natürlich dann auch irgendwo eine Zulassung bekommen, eine ABE. Aber wie gesagt, die beiden Pioniere mit den Zulassungen sind ja Metz und BMW.
Genau.
Die haben ja Zulassungen derzeit. Ja. Und der Metz liegt, glaube ich, unter 1,9 oder so. Und würde also ich mir jetzt auch nicht zulegen, weil wenn ich bereit wäre, 1,9 auf den Tisch zu legen, dann würde ich sagen, okay, dann lege ich noch ein bisschen drauf und kaufe mir ein E-Bike, was ich deutlich praktischer finde als so ein Roller. Für mich persönlich.
Ja, die Frage ist, wie groß ist der Roller? Wenn ich einen Roller haben will, dann will ich den so, dass ich den zusammenklappen kann, kann man ihn über die Schulter werfen, auch wenn er ein gewisses Gewicht hat, aber ich kann ihn über die Schulter werfen und damit mal in die S-Bahn gehen.
Ja.
Oder ich kann mit ins Büro nehmen. Ich kann mich damit in den Fahrstuhl stellen, ohne dass ich da hier einen kompletten Fahrstuhl belege. Ja. Das ist eine vernünftige Größe, alle für mich, würde ich sagen. Ja. Geräte wie jetzt zum Beispiel die BMW, ja, oder so, die finde ich eigentlich schon wieder zu groß für mein Verständnis. Ja. Das ist schon wieder eine andere Klasse. Und da ist echt die Frage, selbst wenn du sagst, Klappfahrrad gibt es ja mittlerweile auch sehr gute und sehr schöne und gut funktionierende E-Bikes, ja, in dem Klappfahrradsegment, die preislich ein bisschen drüber liegen vielleicht noch oder aber so die BMW-Ecke sind, also über dem oder so um die BMW-Ecke sich bewegen. Und da ist die Frage, ja, hast du da vielleicht oder ist das vielleicht die bessere Lösung für dich? Ja. Käme drauf an, aber das wäre auf jeden Fall auch noch eine Alternative dazu. Ja.
So ein Brompton zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein als die Marke oder die Marke, die in dem Bereich für Aufsehen gesorgt hat, was Qualität und was Innovation angeht.
Ja, ja. Da gab es auch jetzt zwei sehr interessante Kickstarter-Projekte, ja, die für sehr günstig für schnelle Bäcker oder für die ersten Bäckerhalter sehr günstig Fahrräder oder Klappfahrräder oder E-Bikes da angeboten haben. Muss man natürlich mal abwarten, wenn die gebaut sind, ja, wie so die Qualität ist oder so. Ja, aber die haben auch für die Serienproduktion und den normalen Verkauf auf Preise aufgerufen. Ja, da sagst du da auch, okay, da kannst du dir auch ein vernünftiges, was heißt vernünftig, aber da kannst du ja auch schon was anderes für kaufen, als jetzt unbedingt so ein in Anführungszeichen kleines Klappfahrrad. Ja,
ja, klar. Aber so die Bromptons, die haben natürlich ihr Fanbase. Wahnsinn.
Ja, definitiv. Ja,
das ist, ich sag mal so, der Tesla unter den Klappfahrrädern. Es sind ja auch gute Produkte, keine Frage. Ja, gut, dann lass uns doch nochmal über eine kleine Statistik sprechen. Der Entwickler David Smith, bekannt zum Beispiel für die App Schrittzähler Plus, die er auf dem Markt hat, und daraus stammt auch die Auswertung. Der hat eine Auswertung vorgenommen, was die Userbase seiner App für Geräte einsetzt, für Screengrößen. Und das ist bei ihnen fast 50%, 4,7 Zoll. Also Leute, die seine App einsetzen, die benutzen zu 50% 4,7 Zoll Geräte. War sehr überraschend. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Hat mich so ein bisschen überrascht. Ich bin ja kein Verfechter dieser kleinen Geräte, obwohl ich weiß, die Fanbase ist groß. Aber dass sie jetzt so groß ist, ich meine, sicherlich ist diese Statistik oder diese Erhebung nicht repräsentativ, weil sie nur eine App abspiegelt oder die Userbase einer App widerspiegelt. Aber trotzdem interessant.
Ja, würde mich auch mal oder mehr Daten interessieren, gerade auch von anderen App-Nutzern, ob das vielleicht auch mit der App einfach zusammenhängt, weil das Gerät von der Größe her eventuell mehr oder ständig in der Hosentasche steckt als vielleicht ein anderes oder ein Plus oder so, ja. Aber ansonsten ist es schon mal eine interessante Nummer. Ja. Ich hätte eigentlich auch eher gedacht, dass etwas größer wahrscheinlich so der Schnitt wäre oder der der höhere Anteil wäre.
Ja, das wohl wahr. Anschließend kann ich auch gleich noch einen netten Podcast-Tipp abgeben. Der gute Mann macht nämlich mit Marco Arment einen Podcast. Nennt sich Under the Radar und ist auch auf der Seite verlinkt, auf der Seite, die wir verlinkt mit der Statistik. Ja, Marco Arment kennt man ja aus dem Bereich zum Beispiel Overcast.
Der Accidental Tech Podcast.
Genau, da sind ja einige Apps, die er da entwickelt hat. Und ja, die beiden machen zusammen einen Podcast. War mir vorher gar nicht bekannt, dass die beiden was zusammen machen.
Also ich höre zwar
Zufall drauf gestoßen.
Also ich höre zwar ab und zu mal den Accidental Tech Podcast mit Marco Arment, aber dass er da noch einen anderen am Start hat, war mir jetzt so auch nicht bewusst.
Ja. Interessant. Bin ich, wie gesagt, durch Zufall drauf gestoßen, nachdem ich diese Infografik verlinkt habe in den Shownotes, und dann steht da oben drüber Podcast. Oh, klicke ich mal drauf, wie Under the Radar mit Marco Arment. Ja, und hab reingehört. Ganz interessant, auch wenn es etwas sehr stark entwicklertechnisch ist, was natürlich bei den beiden nicht unbedingt verwundern sollte.
Ist da Radar eine Anspielung auf Apple?
Das könnte ja vielleicht sein. Mit dem Ticketsystem
genau.
Oder mit dem. Könnte sein.
Ja. Ah, okay, gut. Ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht.
Oder hat es jedenfalls versucht.
Ja. Schlau.
Dann gab es mal wieder einen neuen Patentantrag von Apple. Bezüglich eines Kameraarmbandes.
Einen neuen oder ist er jetzt gerade erst irgendwie
aufgetaucht? Der wurde stattgegeben. Also der wurde stattgegeben und ist jetzt aufgetaucht. Ich weiß jetzt nicht, wie neu und wie aktuell der ist. Das kann man jetzt, konnte ich jetzt nicht genau in Erfahrung bringen. Wir verlinken das Ganze. Da ist jedenfalls ein Armband aufgetaucht. In dem Armband befindet sich eine Kamera. Und es sieht etwas befremdlich aus, weil man aus diesem Armband quasi diese Kamera rauszieht und dann dementsprechend über das Display der Apple Watch oder der Smart Watch dann dementsprechend ein Foto schießen kann und die Kamera bedienen kann. Das Ganze soll mit einem flexiblen Metallkern gehalten werden, also so eine Art Metallband, was man dann aus dem Inneren des jeweiligen Armbandes rauszieht. Halte ich für interessant, würde ich aber jetzt nicht drauf tippen, dass Apple das machen wird in der Form, weil es erstens mal kein fester Bestandteil der Uhr sein wird und zweitens mal, Apple hat so einen riesen Kosmos an verschiedenen Armbändern und wenn sie jetzt dieses Armband mit auf den Markt bringen würden, ich weiß nicht, ob das der Apple-Weg ist, jetzt ein Add-on rauszubringen, was nur in einer speziellen Armband-Kategorie ist, was ich wahrscheinlich auch nur so bekommen werde. Und ich weiß es nicht. Bin ich etwas skeptisch. Die Idee ist gut, dass man das so löst, aber ob das sinnvoll ist und ob Apple das umsetzt, ist eine andere Sache.
War das nicht die erste Galaxy Watch von Samsung, die eine Kamera im Armband hatte?
Ja, aber da gab es auch noch keine Wechselarmbänder für dieses erste
Galaxy Modell. Ja, nee, das nicht, aber ich halte das nicht für so prickelnd jetzt.
Ja, bei der Galaxy Watch hat es ja auch noch den Nachteil, da war ja die Kamera trotzdem fest fixiert und bei diesem Patentantrag, den man dort sieht, ist ja die Kamera noch freistehend und man kann sie besser arrangieren oder besser ausrichten. Also das soll so wohl auch so der Vorteil sein, dieser herausziehbaren Kamera sozusagen. Generell finde ich es ein bisschen befremdlich, dass sich das nicht fest einer Uhr verbindet und dass man das nur in diesem einem Add-on drin hat. Und das ist so der Hindernispunkt, glaube ich. Dass es direkt im Armband ist, finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Anders wird es wahrscheinlich auch nicht zu lösen sein. Da müsste man es halt irgendwie unter der Uhr rausziehbar machen, aber das wird die Uhr dicker machen und macht auch wenig Sinn, weil ja. Der Lademechanismus unter der Uhr ist. Und,
wurde jetzt nicht gerade das erste Handy vorgestellt mit einer Kamera unter dem Display?
Mhm, ja.
Ja, das wäre eventuell auch nochmal eine Technik. dass du es halt in die Uhr und das Display mit integrierst. Klar, wieder eine andere Frage, was Platz etc. betrifft. Ja, keine Ahnung. Aber das könnte ich mir eventuell noch eher vorstellen als im A-Band.
Ja, aber da hast du natürlich wieder den Nachteil, du hast es in der Uhr drin und die Ausrichtung, also wenn du es jetzt im Oberflächen hast, du musst ja das, so kannst du ja natürlich die Kamera rausziehen und hast die Kameraausrichtung optimaler. Die Idee ist schon gar nicht schlecht. Und das wollte Apple ja wohl auch umgehen mit diesem Patent, dass man es nicht in die Uhr direkt einbauen muss bezüglich der Ausrichtung der Kameralinse. Ne? Ja. Keine Ahnung.
Ich finde eine Kamera in der Uhr so oder so nicht so prickelnd. Ja, egal ob unter Display oder im Armband. Im Armband hast du natürlich den Vorteil, wer es haben will, kann es sich kaufen. Ja. Du musst das nicht irgendwie in die Uhr reinmachen. Vor allem, wir hatten da ja in der Vergangenheit auch schon in Bezug auf Telefone und Kameras gesprochen. Es gibt ja auch durchaus Firmen, in denen in speziellen Bereichen, wenn nicht sogar generell, Fotoapparate verboten sind und damit auch Smartphones mit Foto, ja, oder beziehungsweise mit Kamera. Ja, zumindest mal in sehr speziell oder in sehr sensiblen Bereichen. Da würde natürlich so eine Uhr auch direkt rausfallen, wenn sie eine Kamera integriert hätte. Im Armband kannst du immer nur sagen, okay, ich weiß, ich muss da hin, nehme ich ein anderes Armband.
Zum Beispiel. Das wäre natürlich auch ein Vorteil, was für so ein Add-on spricht.
Wie gesagt, das macht in dem Bezug auch, würde ich sagen, noch Sinn. Ja, aber generell an der Armbanduhr, egal wie die Lösung jetzt ist mit der Kamera, bin ich jetzt nicht so von überzeugt, muss ich sagen.
Ja, also wie gesagt, es gibt eine Menge Patentanträge, die nie zum Produkt geführt haben. Und das ist einfach nur eine Idee, die sich der Apple hat patentieren lassen. Und ob das kommen wird oder nicht, das weiß keiner. Und ich glaube mal, es wird auch nicht kommen. Ist meine Meinung dazu. Jedenfalls nicht zeitnah.
Das ist ja die Frage, für welche Anwendung ist sie gedacht? Wenn es auch wieder so in den medizinischen Bereich geht und je nachdem, welche Funktionen die Kamera dann auch hätte oder für welchen Anwendungszweck sie gedacht ist, würde es ja auch durchaus Sinn machen. Ja. Wäre vielleicht nochmal so eine Ecke, die Apple sich da eventuell oder ein Projekt, was Apple da angehen würde und in dem Bereich könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen bei Apple. Jetzt Telemedizin, als Selfie, aber so als Selfie-Kamera Kamera oder als Alternative zu deinem iPhone, wenn du halt nur die Watch dabei hast und die wird ja immer selbstständiger, ja, irgendwann ist sie vielleicht wirklich komplett losgelöst in der Zusammenarbeit mit einem iPhone. Du hast nur die Uhr dabei, macht die Kamera dann auch wieder Sinn, ja, weil es geht ja nicht nur mir so, es wird halt sehr viel mit dem iPhone fotografiert. Und wenn du das dann halt mit der Uhr machen könntest, ohne das iPhone dabei haben zu müssen, auch nur mal so eine Idee, ja. Aber ich denke gerade, was so den Medizinbereich betrifft, je nach Anwendungsfall, den du für die Kamera hättest oder welche Funktionen die auch über das bloße Bildermachen hinaus vielleicht bietet, fände ich eher noch eine Anwendung, als zu sagen, okay, du hast da eine Selfie-Cam, die kannst du dir ans Handgelenk schnüren, ja.
Ja. Naja, wie gesagt, ich...
Und falls das kommt... Liebe Freunde, ihr habt es hier zuerst gehört.
Naja. Obwohl, ich glaube, es haben schon zigtausend diesen Patentantrag gelesen. Also das ist
in Bezug auf Medizin.
Telemedizin und den Use Case für die ganze Geschichte. Genau. Genau. Gut, da würde natürlich, wie du eben sagst, also auch die Geschichte der Add-on-Geschichte wirklich Sinn machen, dass man nur das bei Bedarf oder einer speziellen User-Gruppe anbietet, ganz klar. Richtig, das stimmt. Ja, gut, nächstes Thema. Neues MacBook Pro, 16 Zoll. Die Gerüchte haben sich jetzt so ein bisschen verdichtet in Richtung September, komischerweise. Halte ich allerdings für eine sehr gewagte These, dass sich das da auch zeigen wird, das Gerät, weil erstens ist der September der klassische iPhone-Monat. Obwohl, das hat ja nichts zu sagen. Wir haben ja schon einige Dinge gesehen in der letzten Zeit, die gar nicht so klassisch waren, was Produktveröffentlichungen von Apple angeht. Es gab da Gerüchte, dass Panels von LG bestellt worden sind in größeren Mengen angeblich. Das war keine verifizierte Nachricht. Das sollen 16 Zoll Panels sein, allerdings nur LCD-Panels, keine OLED-Panels. einer relativ hohen Auflösung. LG ist ja eines der Haus- und Hoflieferanten, was Displays angeht bei Apple. Aber aufgrund dessen, da jetzt unbedingt zu Schlussfolgern, dass es jetzt am September kommen wird, das halte ich für sehr vage. Zumal sie erst die 15-Zoll-Produkte gespeedbumpt haben, also geupdatet haben, was die Specs angeht. Und da die Dinger erst sehr aktuell gehalten haben. Und wenn sie jetzt noch ein zusätzliches 16-Zoll-Gerät rausbringen, ist das größentechnisch ein bisschen, sorgt ein bisschen für Konfusion, finde ich.
Ja, so 12, 14, 16 würde eigentlich Sinn machen. Ja.
Das würde Sinn machen, aber dann müssten sie natürlich auch die anderen Geräte rausnehmen. Und es würde auch, man sagt ja auch, dass dieses 16-Zoll-Gerät letztendlich nicht größer sein soll als das 15-Zoll-Gerät und auch relativ randlos sein soll. Und wenn sie dann demnächst, spinnen wir jetzt mal deine Hypothese weiter, demnächst ein 14-Zoll-Gerät rausbringen, was nicht größer ist als ein 13-Zoll-Gerät vom Footprint des Gerätes, macht das natürlich auch Sinn, wenn sich diese Theorie so durchzieht durch die Produktpalette 12, 14 und 16. Das ist die eine Theorie, dass sie ihr Produktportfolio straffen wollen und dass sie jetzt wahrscheinlich jetzt September, wenn es im September kommt, erstmal zweigleisig fahren mit 15, 16. Könnte sein.
Die Frage ist halt, wie teuer wird das 16er?
Vor allen Dingen, was bietet dieses Produkt?
Genau. Und ich hätte mir ja gewünscht, dass da diese Scheiß-Display-Technik aus dem
XDR.
Genau, dass die eventuell sogar in ein Notebook Einzug halten würde. Ich denke, die ist zu aufwendig und wäre zu dick. Zu wahrscheinlich. Teuer. Ja, das zu teuer, lass dahingestellt sein. Wenn das wirklich auch wieder so ein Pro-Ding werden würde, scheiß drauf. Ja, dann kannst du das auch für einen kräftigen Aufschlag zum 15er nochmal an die Leute bringen. Gerade mit so einem Display. Aber ich denke, dass die Technik zu aufwendig ist und wahrscheinlich zu sehr auftragen würde, als dass sie
und
die
auch wahrscheinlich zu viel Wärmeentwicklung hat.
Genau, das meine ich ja.
Genau. Ja. Und die zweite Theorie, die ich habe, dass dieses 16-Zoll-Gerät die absolute High-End-Klasse von den Geräten abbildet und das Gegenstück, das mobile Gegenstück zum stationären Mac Pro abbildet.
Und das da, wie gesagt, wäre es so geil, wenn du diese XDR-Display-Technik da drin
hättest. Das ist richtig, aber es ist ja wahrscheinlich noch nicht mal ein OLED-Display. Es ist ja
wenn, ein wenn halt die Gerüchte da stimmen. Na ja.
Wenn die Gerüchte stimmen und diese Displays auch für Apple aber sind oder auch...
Wie geil wäre denn so ein 16er Pro und du hättest da für on the go so ein Display drin? Klar, das Ding wäre schweineteuer. Das wäre nochmal ein kräftiger Aufpreis wahrscheinlich zum 15er. Ja, dann würde es auch Sinn machen, dass du das 15er im Portfolio erstmal behältst. Ja, weil das 16er einfach so exorbitant teuer ist. Ja. Wobei der Markt, denke ich mal, auch da wäre.
Eine Mobile High-End Workstation, da ist der Markt da, klar.
Gerade auch mit dem Display, dass du hier bei deinen Produktionen vor Ort und man hat es ja gehört war das der letzte Star Wars, den sie on set geschnitten haben? Wurde da auch gerade nochmal mit dem Bildschirm, denke ich mal, doch ein Plus noch im Workflow vor Ort haben könntest, würde sowas durchaus Sinn machen und da würde auch Geld im Prinzip, ja, so dumm es jetzt klingt, keine Rolle spielen. Ja.
Da spielt Geld keine Rolle. In solchen Anwendungsbereichen.
Zumindest mal sind das andere Überlegungen, als wie wir sie uns machen. Ja.
Da ist das relativ unwichtig.
Wie groß wäre der Haben-Wollen-Faktor, ja, wenn so ein scheiß Teil kommt?
Ja, klar.
Apple macht es einem echt nicht einfach. Wobei, man muss ja erstmal abwarten, kommt es, wann kommt es und
ja,
wie ist es positioniert, welche Features bietet das Ding.
Dieses ominöse 16-Zoll-Gerät, das war ja schon lange in der Gerüchteküche unterwegs und jetzt durch diese Display-Geschichte, durch diese Display-Gerüchte hat sich das noch ein bisschen intensiviert in den letzten Tagen. Viele haben auch gemunkelt, dass das ein Gerät sein wird, wo wir endlich den ARM-Prozessor sehen werden. Das sehe ich aber nicht. Nein. Nee. Nicht in der 16-Zoll-Klasse und nicht in einer Klasse, wo man von ausgehen kann, dass das ein High-End-Gerät sein wird.
Und wenn ich dann nicht jetzt im September? Generell dieses Jahr nicht.
Nein, glaube ich nicht. Nein. Und ich bin immer noch der Meinung, die ersten ARM-Prozessoren sehen wir in der 12-Zoll-Klasse.
Ja, wobei Apple hat jetzt gerade, was ihre ARM-Prozessor-Ecke betrifft, ja auch wieder neu zugekauft, also Know-how. Die haben jetzt auch wieder jemanden gerade eingestellt, der hier aus, kommt er nicht sogar von ARM direkt, glaube ich. Also da sind sie auf jeden Fall kräftig noch im Aufrüsten, was auch People bzw. Know-how betrifft für die Prozessorentwicklung, was natürlich darauf hindeutet, dass sie da eventuell doch auch im Bereich Desktop da momentan hart am Arbeiten sind. Mein Gott, die Gerüchte gibt es ja jetzt schon seit Jahren. Muss man einfach mal abwarten, wie das wird. Ich bin mal gespannt, was sie dann im Bereich Grafik, da haben wir ja auch schon mal vor einiger Zeit drüber gesprochen, dann machen, ob sie da auch was Eigenes noch entwickeln wollen. Echt mal gespannt, ja. Was, ja. Wie warm oder wie da doch, wie warm müssen sich da Intel und eventuell dann auch AMD anziehen, ja?
Ja, denke ich, da wird es einiges geben. Schauen wir mal. Tja, gut, noch einen kleinen Service-Hinweis. Für alle diejenigen, die es nicht lassen können und sich die Beta installieren von Catalina oder sie wahrscheinlich schon installiert haben und Probleme haben mit ihrer Mediathek, die Konvertierung zu der dementsprechenden Podcast-App, Music-App etc., da gibt es derzeit Probleme, wer jetzt eine Multimediathek betreibt. Es gibt ja Möglichkeiten, es gibt ja die Möglichkeit, mehrere Bibliotheken zu fahren. Mhm. Und es wird nur eine derzeit konvertiert und nur eine umgestellt. Und da gibt es auch ein Service-Dokument von Apple, dass Leute, die mehr als eine Bibliothek verwenden, da im Moment Schiffbruch erleiden. Also doppelt überlegen.
Oh, okay. Bei iTunes habe ich jetzt nicht das Problem, dass ich da mit mehreren Bibliotheken arbeite. Aber ich mache es bei iPhoto.
Da bin ich jetzt nicht im Bild.
Aber ich, ja, da gibt es ja keinen Servicebericht oder so oder News davon. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das wahrscheinlich eher weniger das Problem oder dass iPhoto nicht betroffen wäre. Wobei, ich kann ja eh kein Catalina auf meinem Mini installieren. Also von daher bin ich eh außen vor. Aber das ist auf jeden Fall mal interessant zu hören. Da würde ich jetzt auch gerade, wenn man mit mehreren Bibliotheken in iPhoto arbeitet, auch vielleicht eher mal die Finger von lassen. Ja.
Ja. Auf jeden Fall sich das Service-Dokument genau durchlesen, wer im Begriff ist, auf einer Produktivmaschine Catalina zu installieren oder die Beta zu installieren, der sollte sich das genau durchlesen. Aber ich generell würde ich auch nicht empfehlen, sei es eine Public-Beta oder sei es eine Nicht-Public-Beta, auf eine Produktivmaschine zu installieren.
Räusper. Wir hatten vor der Aufnahme kurz mal drüber gesprochen. Ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber ich habe ja iOS 13 Public Beta auf meinem iPhone installiert.
Ja, Public Beta geht ja noch, aber
ich konnte alleine der Fotos-App nicht widerstehen. Und das ist ja so geil, sage ich dir. Die ist so Hammer. Ich bin da echt begeistert von.
Ja. Naja. Ja, okay. Produktivität geht vor News, vor Feature-Fuck.
Ja. Feature. Vor Problemen, die du haben kannst. Ja. Ja. Nee, aber ja, bis auf ein, zwei kleine Probleme läuft es eigentlich sehr gut. Ja. Ich will keinem empfehlen, das zu installieren, aber bis, wie gesagt, auf zwei, drei kleinere Probleme läuft es eigentlich sehr stabil.
Ja.
Installation hat ein bisschen lange gedauert, aber ja, ist halt auch ein bisschen was zu tun. Ja.
Da ist ein bisschen was zu tun, hat sich ja einiges geändert. Ja. Gut, dann würde ich noch zwei kleine Tipps loswerden wollen und dann könnten wir das Ding für heute dicht machen.
Ja.
Nach meiner Meinung. Ein kleiner App-Tipp, das nennt sich Plim. Plim mit Doppel-I und M, also P-L-Doppel-I-M. Ist eine kleine App, die in der Menübar zu Hause ist und die ich extrem praktisch finde. Ist nicht für jeden was, aber für alle diejenigen, die zum Beispiel ihre Geräte für Keynote-Präsentationen nehmen oder auch meinetwegen PowerPoint, wenn es denn unbedingt sein muss. Oder die Screencasts aufnehmen oder die dementsprechend auch ihren Desktop freigeben müssen für TeamViewer-Geschichten etc. Und die mit einem Klick ihren Rechner, sage ich jetzt mal, repräsentabel gestalten möchten müssen. Das heißt, es ist immer so das Problem, wenn man einen Desktop hat, dann liegen da, also bei vielen Leuten liegen da Ordner rum, liegen da Dateien rum und das sieht teilweise nicht so schick aus. So, da gibt es entweder die Möglichkeit, das mit diversen Apps auszublenden, dann hat man aber wie gesagt nur bei diesen diversen Apps dieses eine Feature, blende mir den kompletten Desktop aus, blende mir die Symbole aus etc. Und dann hat man immer noch das Problem, dass man zum Beispiel, gerade wenn man jetzt auf eine Präsentation hält, dass immer noch Notifications reinkommen können. Dann muss man das noch manuell deaktivieren. Es gibt also ganz verschiedene Dinge, an die man denken muss, wenn man eine Präsentation startet. Und bei Plim ist es so, man kann ein Feature-Set vornehmen, man kann sich das so konfigurieren, wie man es haben möchte. Das heißt, man kann, dass man die Desktop-Icons versteckt, dass man die Notifications ausblendet, dass man aktive Apps versteckt und dass man zum Beispiel automatisch die Speakers mutet und dass man das Hintergrundbild verändert. Das kann man alles vordefinieren und man klickt dann einmal in die Menübar in Plim und alle diese Einstellungen werden sofort vorgenommen und man muss halt nicht mehr diese ganzen Schritte manuell durchgehen. Finde ich total praktisch, diese App. Und es gibt bestimmt eine Menge Leute, die das benötigen. Ist Donationware, also man kann den Programmierer unterstützen und ich denke, wenn man das Ding einsetzt und für gut befindet, sollte man das auch unbedingt tun. Jo. Tja, das war die App. Bist du noch da, Thomas?
Ja, ich habe dich eben nur leider etwas abgehackt gehört. Das tut mir auch für die Hörer leid. Da ist anscheinend irgendwie sind gerade die Bits ein bisschen langsam aus der Leitung gefallen.
Okay.
Aber momentan, jetzt klingst du gerade wieder sehr gut.
Ja. Ja, jetzt, wenn dieser wichtige Tipp vorbei ist, dann klinge ich wieder gut. Super, passt. Okay. Jetzt habe ich noch einen kleinen Hardware-Tipp. Ich hoffe, der kommt akustisch besser rüber. In der letzten Woche haben wir über Spannungsspitzen, über Blitzschutz gesprochen. Und ich war ja ein bisschen vergesslich. Ich habe nämlich was vergessen. Und da hat mich ein Hörer darauf aufmerksam gemacht. Der hat mir gesagt, ja, du empfiehlst uns Überspannungs-Zwischenstecker. Und was ist denn mit den Problemen, die direkt aus der Telekom-Leitung kommen können, also aus der Datenleitung kommen können, da kann man ja auch Überspannungen bekommen. Und da habe ich seit Jahren einen kleinen Zwischenstecker, RJ45 Zwischenstecker im Einsatz, der zwischen der Fritzbox und zwischen dem Telekom-IP-Anschluss sitzt, IP-VDSL-Anschluss sitzt. Zuerst hatte ich es mit der 7490 im Einsatz und jetzt mit der 7590 und es funktioniert tadellos. Und es ist auch einer der wenigen Adapter, wo die Dämpfung sehr gering ist. Dämpfung heißt Leistungsverlust. Alles, was man verlängert, alles, wo man Zwischenstecker zwischensteckt, wo Kupplungen zwischen sind, kann man davon ausgehen, dass man da einen gewissen Verlust an Geschwindigkeit hat. Das setzt sich in...
Entschuldigung.
Ja, bei Geschwindigkeit, da reagierst du allergisch. Das, so nach dem Motto, den bisschen Datendurchsatz,
nein,
den
das
du
war hast. Jetzt, den, nee, jetzt war ich wirklich ein Kratzen im Hals. Ja.
Den willst du jetzt nicht noch vermindern oder mindern. Also bei mir ist es ungefähr so, dass es 1% ist, der da verschwindet. Seitdem ich diesen Zwischenstecker verwende, also nicht spürbar. Es gibt billige Zwischenstecker, da ist der Verlust so um 10-20%. Solche Dinger würde ich auch nicht empfehlen und sowas würde ich auch nicht einsetzen. Kann bei einer kleinen Leitung schon verheerende Leistungseinschränkungen bedeuten. Und dieser Alnet macht das, was er soll. Alnet ist eigentlich ein größerer Distributor für Netzwerkkomponenten, kommt aus Bayern und hat auch so eine eigene Linie, eigene Marke. Und das sind halt diese Hausmarkenprodukte, die auch unter dem Label Alnet verkauft werden. Gibt es bei Amazon, kostet glaube ich jetzt 24 Euro und ein paar zerquetschte. Und das ist nach meiner Meinung die beste Lösung, die ich halt auch seit Jahren selbst verwende. Ob der jetzt schon was verhindert hat, ob der jetzt schon was geschützt hat, letztendlich kann ich nicht sagen.
Oh, ich wollte gerade noch fragen, ob das hier so ein Einmal-Wegwerfprodukt ist. Oder ob der.
Du meinst, wenn das Ding reingefegt hat, dann ist der Stecker kaputt, aber ich weiß, ne, das ist keine Ahnung. Bis jetzt, seitdem, toi, 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 läuft die Fritzbox ohne Probleme. Mhm. Man fühlt sich einfach besser, wenn man das Ding verbaut hat. Und warum nicht?
Hast du den jetzt nur an der Fritzbox oder hättest du den, obwohl, wenn er vor der Fritzbox hängt, wäre es ja wahrscheinlich eher ausreichend.
Er hängt vor der Fritzbox und das ist ja die Fehlerquelle, wo halt die Überspannung reinkommen kann.
Ja, aber selbst wenn du Kabel von der Fritzbox ja zu anderen Geräten hast, sind die ja eigentlich mit dem vor der Fritzbox ja schon abgedeckt. Du brauchst ja zwischendrin nicht nochmal einen.
So ist es richtig. Mhm. Und ich sage mal so, ich bin ja auch so paranoid, wenn ich jetzt merke, das ist wirklich ein gewaltiges Gewitter im Anflug, dann ziehe ich von Kerngeräten, wie zum Beispiel meinem Mac, den Strom ab und auch die AGAT45, also die Netzwerkverbindung ab. Mhm. Bei so kleinen Gewittern, okay, da lebe ich das Risiko, aber wenn jetzt richtig was Gewaltiges kommt, dann nehme ich so Kerngeräte vom Netz, vorsichtig.
Ja, besser so, als wenn du deinen MacBook nachher durch so einen Scheißschaden dann auch noch in die Tonne kicken kannst.
Ja,
die Tonne in die Tonne. Mhm.
Nein, deswegen würde ich so einen Tipp halt, oder würde ich so ein Ding halt einsetzen.
Jo. Macht vielleicht auch Sinn an eurer Spielekonsole, wenn die irgendwie direkt an der Dose sitzt, ja? Je nachdem, wie das Haus ja auch verkabelt ist.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja. Oder wenn ihr so einen teuren 20.000 Euro Fernseher habt, der irgendwie mit Kabel am LAN hängt, ja, soll es ja auch geben. Wäre vielleicht auch nochmal eine Idee.
Ja, der Absicherung ist in diesem Fall keine Grenzen gesetzt. Da kann man das Ding kann man überall zwischenhängen. Ob das denn auch immer so Sinn macht, ist eine andere Sache.
Aber, ja klar, wie eben auch schon, wenn du eh nur das Ding oder nur einen Anschluss hast, der hängt an der Fritzbox, okay, aber es gibt ja durchaus Häuser, die sind ja komplett verkabelt, ja.
Ja, klar.
Je nachdem, was da eventuell schon an der Haustechnik für einen Schutz hängt oder auch nicht. Ist ja immer die Frage.
Ja.
Würde das eventuell auch nochmal von deiner Steckdose zu dem Gerät halt Sinn machen? Das kommt halt dann aufs Haus drauf an oder auf die Technik, die halt verbaut ist. Aber bei 25 Euro, und wie gesagt, du hast da eventuell mehrere 100 oder 1000 Euro irgendwo dranhängen, ist das eigentlich auch wieder fast ein No-Brainer,
ja. Ja, und man möchte ja auch nicht, auch wenn man versichert ist, man möchte trotzdem nicht diesen Struggle mit der Versicherung haben. Und je mehr Schäden dort verursacht werden, je skeptischer sind sie nach bei Folgeschäden, die auftreten, etc. Genau. Also man sollte froh sein, wenn man keine Schäden hat, die man dort melden muss, um nicht unnötig da Stress mit der Versicherung zu bekommen. Ganz einfach. Ist so.
Ja, vor allem, wenn man mal so einen Schaden hatte. Man kann ja auch mal mit seiner Versicherung reden, inwieweit man sich da eventuell, je nachdem, welche Geräte halt hinten dran hängen. Wie gesagt, wegen der Xbox würde ich mich da auch nicht verrückt machen. Aber je nachdem, wie gesagt, es gibt da ja auch durchaus sehr teure, bleiben wir mal im Hi-Fi-Bereich, Geräte, die du eventuell per Kabel anstatt per WLAN ins Netzwerk einbinden willst. Wäre es mal eine Idee, auch mit der Versicherung im Vorfeld zu sprechen, wenn man halt so vorhat, die mit sowas auszustatten. Inwieweit man sich da eventuell an den Kosten beteiligen kann. Ne?
Oder ob man denn runtergestuft wird monatlich.
Oder das, genau.
Oder jährlich, wie man auch den Abrechnungsmodus am Laufen hat. Keine Ahnung.
Ja.
ist teilweise auch so, wenn man jetzt einen Blitzableiter installiert hat, dass dann auch, dass man dann auch mit der Versicherung sprechen kann, hier, ich habe das und das. Mhm. Wie sieht es denn damit aus mit der Gebäudeversicherung, mit der Einstufung? Und ich habe festgestellt, dass Blitzableiter bei heutigen Neubauten kaum noch installiert werden. Das sagte mir auch mein Versicherungsvertreter, die wenigsten verbauen einen Blitzableiter. Ja, auch unverständlich für mich. Ja. Gut, ist ein bisschen aufwendig, du musst einen Erdungsring ums Haus haben, etc. Klar, aber für mich eines der wichtigsten Schutzmechanismen, ehrlich gesagt.
Mhm. Macht Sinn, ja.
Gut, bevor wir noch weiter über Blitz und Donner sprechen, lasst uns das Ding für heute dicht machen.
Okay.
Denkt an unser Gewinnspiel, das läuft wie gesagt noch bis zum 11.07. Tja. Und es kann sein, dass wir nächste Woche eine Woche aussetzen, dass wir unsere Sommerpause machen.
Ja, genau. Ich bin ja, oder ich habe ja Urlaub sozusagen.
Ja, genau. Und genau. Dass wir denn eine Woche aussetzen, es sei denn, ich finde vielleicht eine Urlaubsvertretung, das hatten wir ja im letzten Jahr auch, aber das muss ich spontan sehen. Also eventuell gibt es eine Woche Sommerpause. Es gibt marktbegleitende Podcasts, die machen das wesentlich länger. Von daher mit einer Woche, denke ich, sind wir noch im guten Mittelfeld.
Ja, vor allem, wir haben es ja jetzt auch angesprochen. Ich hätte es jetzt vergessen, aber du hast ja daran gedacht. Also die Hörer sind ja quasi vorgewarnt.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, hören wir uns dann nach deinem Urlaub wieder.
Genau.
Und bis dahin wünsche ich dir sonnige Tage.
Ja, danke schön.
Also dir bis auch. Dann. Jo, tschüss.